Ist natürlich nicht so wie im Profisport, im Fußball, wo man wirklich die Millionen dann verdienen kann. Mhm. Aber wir haben zum Glück in Rheinland-Pfalz die Polizei, wir haben die Bundeswehr und auch den Zoll. Und entsprechend sind wir da auch gut aufgestellt als Sportler. Deswegen sind wir, glaube ich, schon darauf angewiesen, dass wir letzten Endes während der Karriere gestreckt oder halt nach der Karriere eine Ausbildung oder ein Studium absolvieren. Im Sport ist es sogar öfter so, dass man Misserfolge hat. Wenn man sich so eine Trainingseinheit anguckt, beispielsweise, wir nehmen jetzt einfach mal Hochsprung, man reißt, glaube ich, diese Latte öfter, als man drüber springt. Da muss man auch umgehen können und das kann man auch ganz gut aufs Leben übertragen, dass man auch, wenn man da mal einen Rückschlag hat, dass man einfach weitermacht und nicht aufgibt.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Im Talk mit mir, Rodeos-Hostin Jessie. Deine Quelle für neue Ideen, erfrischende Impulse und mehr Motivation.
Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von unserem Drink Big Podcast. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich hier mit erfolgreichen Persönlichkeiten aus dem Südwesten. Sie kommen dabei aus den verschiedensten Branchen, sei es Sport, Kunst, Kultur oder auch Politik. Ich möchte verstehen, was sie antreibt, wie sie sich alltäglichen Herausforderungen stellen und was sie dabei inspiriert. Und mein heutiger Gast ist bereits um die ganze Welt geflogen. Er war in Rio, in London, in Doha und vielen weiteren Metropolen dieser Welt und hat hier zahlreiche Wettkämpfe bestritten und auch für sich entschieden. Er ist mehrfacher deutscher Meister und Europameister. Er ist viermal Sportler des Jahres Rheinland-Pfalz geworden und befindet sich aktuell in den Vorbereitungen für die Europameisterschaften und die diesjährige Olympiade. Mein Gast ist der deutsche Zehnkämpfer Kai Kaczmarek. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Dankeschön, dass ich da sein darf.
Es freut mich sehr. Darf ich dir zum Anfang ein Mineralwasser anbieten?
Gerne, ja.
Magst du es Klassik, Medium oder Naturell?
Medium, bitte.
Gerne. Wie ist das bei Wettkämpfen? Was trinken Sportler da? Sind das dann, ist das dann auch Mineralwasser oder greift ihr auch mal zu isotonischen Shakes oder ähnlichem?
Meistens sind es isotonische Getränke. Man kann es ein bisschen mixen, Saft mit Mineralwasser ist auch manchmal ganz gut. Aber grundsätzlich irgendwas Isotonisches, einfach um die Elektrolyte wieder aufzufüllen.
Mhm. Kai, ich möchte mich heute nicht nur mit dir über deine sportliche Karriere unterhalten, sondern ich möchte auch immer gerne die Person kennenlernen, mit der ich mich austausche. Und ich habe gesehen, dass du eigentlich in Torgau geboren bist. Mhm. Und als ehemalige Studentin in Jena ist mir direkt aufgefallen, der Ortsname lässt darauf schließen, dass das wohl gar nicht so weit weg ist. Und tatsächlich ist es ja auch in den neuen Bundesländern. Wie hast du deinen Weg hier hingefunden?
Ja, ganz einfach. Mein Papa ist Berufssoldat und wir sind recht häufig umgezogen. Er wurde oft versetzt. Deswegen habe ich ganz Deutschland mal kennengelernt. Ich glaube, ich habe am Ende 3 Kindergärten besucht. Und ja, aber in der Bundeswehr ist es so, dass man recht früh in Pension geht. Und entsprechend sind wir dann hier geblieben und ich fühle mich hier sehr wohl.
Das ist sehr schön. Wie war das aber für dich als Kind, so häufig umzuziehen und so auf das gewohnte Umfeld dann sozusagen zu verlassen?
Ja, Familie ist für mich sehr wichtig und entsprechend ist das auch mein Anker und deswegen ist es auch gleichzeitig meine Heimat. Und da wir jetzt alle wirklich uns hier sehr wohl fühlen und niedergelassen haben, ist es auch wirklich so, dass sozusagen Neuwied, Koblenz und die ganze Region mit meiner Familie zusammen unsere Heimat geworden ist.
Mhm. Was hat Koblenz für euch so besonders gemacht?
Einfach die Menschen. Es sind lustige Menschen, offenherzige Menschen, tolerante Menschen und es macht einfach Spaß, hier einfach durch die Stadt zu gehen und jedem, der mal hier einen Wettkampf bestritten hat, dem zeige ich so ein bisschen die Stadt von meinen Freunden und die sagen alle, wow, das ist ja total die schöne Stadt, hätte ich gar nicht erwartet.
Mhm. Ja, Koblenz lädt unheimlich zum Verweilen ein, finde ich. Man kann überall was entdecken und ja, also an dem Begriff rheinische Frohnatur ist schon irgendwie was dran.
Finde ich auch, ja.
Ja. Hast du dann hier auch deine Leidenschaft für den Sport entdeckt?
Das begann bei mir schon sehr, sehr früh. Also ich bin, glaube ich, in Niedersachsen, war das, ein ganz, ganz kleines Dorf, zum ersten Mal im Fußballverein eingetreten. Das war, da war ich, glaube ich, 4 oder 5 Jahre alt. Habe das auch gespielt, bis ich 14, 15 war. Aber mit 10 Jahren angefangen, parallel Leichtathletik zu machen. Und irgendwann war dann die große Entscheidung, ja, Fußball oder Leichtathletik. Ich war in beidem, glaube ich, gar nicht so schlecht. Mhm. Habe mich dann aber doch letzten Endes für die Leichtathletik entschieden, weil wir da einfach eine richtig coole Truppe hatten. Und meistens geht es ja dann doch so, okay, wo sind die Freunde, wo fühlt man sich ein bisschen wohler? Da geht es weniger nach Leistung, sondern wirklich einfach nur nach Spaß und Freude. Und ich bin einfach dran geblieben am Ende und es hat sich gelohnt.
Mhm. Aber hol mich mal gerne ab. Genau die Frage habe ich mir nämlich in der Vorbereitung auch gestellt. Gerade in dem jungen Alter geht man ja dann vielleicht doch eher seinen anderen Interessen nach, als tatsächlich so dieses diszipliniert sein beim Sport. Ich muss jetzt auf das Schwimmbad verzichten, weil ich muss heute zum Training und so weiter. War das bei dir auch ein Thema und wie bist du da so fokussiert geblieben?
Anfänglich in der Leichtathletik ist es gar nicht so, dass es so auf Leistung ankommt. Klar wird alles gemessen und so weiter und so fort, aber es geht hauptsächlich darum, dass man im Training zusammen trainiert, Spaß hat. Und wir waren wirklich eine coole Jungstruppe, 5, 6 Jungs, alle die gleiche Leidenschaft gehabt, einfach Sport zu betreiben und uns gegenseitig gepusht und es hat einfach Spaß gemacht, diesen Ehrgeiz zu entwickeln und diese Leidenschaft zu entwickeln. Und das hat sich einfach entwickelt und ergeben aus dem Spaß und aus der Freude, sozusagen diese Leistung.
Das heißt, auch wenn du am Ende vom Tag natürlich in Einzelwettkämpfen antrittst, war es Teamsport, den ihr da gemeinsam
absolut
habt.
Weil wir laufen auch Staffel zusammen. Es gibt meistens auch Teamwettbewerbe. Also das heißt, wir haben Mehrkampfmannschaften und es kommt auch wirklich auf die Mannschaft dann an. Und wir unterstützen uns da gegenseitig. Und entsprechend feuern wir auch die Gegner an, weil das einfach was total Familiäres ist. Mhm. Es geht darum, sein Bestes zu geben. Und wenn der andere besser ist, dann akzeptiert man das.
Ich konnte in meinen Vorbereitungen auch nachvollziehen, dass deine ersten Erfolge so 2008 aufgetaucht sind, die tatsächlich dokumentiert sind, sagen wir es mal so. Da warst du 17, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Wie hast du das damals alles unter einen Hut bekommen? Schule, Leistungssport, Freunde treffen, Privatleben? Wie bist du am Ball geblieben?
Ja, war gar nicht so einfach. Also ich habe zu dem Zeitpunkt eine Ausbildung gemacht in der Verbandsgemeinde Weißen Turm. Und habe da wirklich ganz normal meine Ausbildung gemacht, hatte vielleicht 3, 4 Tage Sonderurlaub im Jahr für jetzt größere Meisterschaften. Aber alles andere habe ich ganz normal meine Prüfungen absolviert oder bin zur Berufsschule gefahren. Das heißt, ich habe mich morgens um 6 Uhr meistens aufs Fahrrad gesetzt, bin dann zur Arbeit gefahren. Und nachmittags ging es dann zum Training und dann ist man abends tot ins Bett gefallen. Aber es hat auch Spaß gemacht.
Verrätst du mir noch, was du für eine Ausbildung gemacht hast?
Ich bin Verwaltungsfachangestellter.
Okay.
Ja, habe aber dann auch weiter gesattelt, wenn dann, hab dann jetzt sozusagen Polizei, also sprich bin bei der Polizei Rheinland-Pfalz und habe da meinen Bachelor gemacht zum Polizeikommissar. Und danach habe ich noch Sportwissenschaften studiert und anschließend bin ich jetzt gerade dabei, noch meinen Master zu machen in dem Bereich.
Okay, also ein sehr vielfältiger Lebenslauf bis hierhin. Aber was hat dich denn an der Polizeiarbeit so begeistert, dass du nach der Ausbildung gesagt hast, ich würde jetzt gerne noch ein Studium bei der Polizei machen?
Das war eigentlich immer mein ganz großer Traum. Ich wollte immer zur Polizei, aber der Beruf einfach total gefällt. Er ist total vielseitig. Man kann eigentlich überall arbeiten. Man kann theoretisch zur Wasserschutzpolizei, man kann zur Hundestaffel, man kann zur Bereitschaftspolizei, man kann auch im Wechselschichtdienst oder zur Kriminalpolizei, also diese Vielfalt ist einfach total klasse. Und ich glaube einfach, dass man auch später im Leben irgendwann vielleicht mal satt von einer Abteilung vielleicht ist und dann sagt, okay, ich möchte gerne wechseln. Und in vielen Unternehmen ist das vielleicht gar nicht so möglich, aber bei der Polizei hat man immer wieder die Chance, sich neu zu entdecken.
Ich stelle mir das jetzt nicht unbedingt weniger stressig vor, wenn man sich für ein Studium bei der Polizei entscheidet, weil das vielleicht nicht so entspannt ist wie an einer klassischen Hochschule, wo man vielleicht mal sagt, ah, die Vorlesung lasse ich jetzt mal ausfallen oder ja, dann mache ich das Modul jetzt im nächsten Jahr, ist ja nicht so schlimm. Hast du da Unterstützung bekommen, dass du das alles handeln kannst?
Genau, da hatten wir eine Sportfördergruppe, dann aus 8 Leuten bestanden, ganz viele verschiedene Sportarten, was auch total cool war, mal ein bisschen den Einblick zu gewinnen in den Rudersport, Schwimmsport. Wir hatten auch einen Fußballer dabei aus Wien-Wiesbaden, also auch ganz gut. Es hat einfach Spaß gemacht, überall mal so ein bisschen Einblick zu gewinnen. Und ja, die Polizei hat uns da wirklich sehr gut unterstützt. Unser Studium in Wiesbaden absolviert, hat dann statt 3 Jahre für den Bachelor, haben wir dann 4,5 Jahre gebraucht. Einfach aus dem Grund, damit wir auch freigestellt werden können. Also wenn Trainingslager anstanden, die dann teilweise 3, 4 Wochen gehen, dann ist es natürlich sehr schwierig, am Ball zu bleiben. Und entsprechend haben wir dann sozusagen die Möglichkeit gehabt, alles zu strecken und ein bisschen zu verschieben, so wie wir es gebraucht haben.
Was ich gerade interessant finde, dass du gesagt hast, dass das zum Beispiel auch ein Fußballer dabei war. Es ist ja eigentlich so klischeehaft bedingt, jemand, der Fußball spielt und das auf Profi-Ebene macht, der ist Fußballer und das auch eben hauptberuflich. Ist das nur meine Wahrnehmung oder ist das tatsächlich so, dass eigentlich jeder Sportler noch so ein zweites, drittes Standbein hat?
Ich glaube, viele Sportler versuchen es zumindest. Die Frage ist natürlich immer, wie intensiv ist diese Sportart auszuführen. Im Ausdauerbereich muss ich zum Beispiel viel, viel mehr Umfang absolvieren als in anderen Disziplinen. Zum Beispiel der Sprint ist doch sehr viel mit Regeneration verbunden, weil das zentrale Nervensystem einfach immer da sein muss. Man muss immer schnell laufen und das ist nicht ganz so einfach. Das heißt, lange Pausen, lange Regeneration und sagen wir weniger Umfänge als zum Beispiel ein Ausdauerläufer. Davon hängt das so ein bisschen ab. Mhm. Also umso mehr Umfang, umso schwieriger eigentlich so ein zweites Standbein sich aufzubauen. Aber wir haben zum Glück in Rheinland-Pfalz die Polizei, wir haben die Bundeswehr und auch den Zoll. Und entsprechend sind wir da auch gut aufgestellt als Sportler. Ist natürlich nicht so wie im Profisport, im Fußball, wo man wirklich die Millionen dann verdienen kann. Mhm. Deswegen sind wir, glaube ich, schon darauf angewiesen, dass wir letzten Endes während der Karriere gestreckt oder halt nach der Karriere eine Ausbildung oder ein Studium absolvieren.
Das heißt, aktuell ruht deine Polizeikarriere?
Nein, ich bin auch noch bei der Polizei angestellt und versuche natürlich auch möglichst oft die Uniform anzuziehen und möchte später auch bei der Polizei arbeiten und deswegen absolviere ich auch gerade dieses Studium, dieses Sportwissenschaftliche, weil ich gerne Dozent werden möchte und zwar für die Polizisten im Bereich Sport und da sozusagen mein Wissen auch weitergeben kann.
Mhm. Weißt du schon, wie dein Alltag als Dozent aussehen würde? Also sind das dann die AnwärterInnen, die zu dir kommen und du machst dann mit denen die Sporteinheiten oder?
So genau steht das noch nicht fest, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ich so ein bisschen eine Konzeption entwickeln könnte, um denen auch ein bisschen die Freude am Sport zu vermitteln, dass es auch nicht nur während des Studiums absolviert und sozusagen die Prüfungsleistung wird absolviert, okay, jetzt habe ich es hinter mich gebracht, jetzt kann ich wieder alles vergessen, sondern wirklich, dass das so ein bisschen nachhaltiger ist und dass der Sport auch wirklich Teil des Lebens bleibt, weil bei der Polizei ist es extrem wichtig einfach, dass man gesund bleibt, dass man vital bleibt und dass man auch körperlich einfach fit ist.
Hast du während deines Studiums auch die klassischen Praktika im Streifendienst absolviert?
Ja, die habe ich auch absolviert.
Was war das so für eine Erfahrung für dich?
Ja, also es passiert doch mehr, als man immer denkt. Also man kann das ja meistens auch ein bisschen nachhören im Radio, wenn sozusagen mal kurz eine Zusammenfassung kommt, was alles so hier passiert. Und es ist schon unglaublich, was man alles so erlebt und was nicht.
Mhm. Hast du aus der Zeit schon irgendwas für dich mitgenommen? Irgendwelche Erlebnisse, wo du sagst, oh, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet?
Ja, Menschen unter Alkohol sind unberechenbar. Also es ist unglaublich. Also es kann wirklich in Sekundenschnelle umschlagen, total freundlich und dann sehr schnell aggressiv. Also da muss man wirklich als Polizist sehr stark aufpassen.
Okay. Und vielleicht auch ein schönes Erlebnis?
Die Gemeinschaft vor Ort ist auch wirklich toll einfach, wie sich die Leute da unterstützen und das ist wirklich ein eingespieltes Team und macht wirklich dann Spaß, mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin einfach immer wieder rauszufahren und das ist ja auch ein Erlebnis, sage ich einfach mal. Man hat ja auch mal schnell einen Kick, sage ich einfach mal, wenn man mit dem Streifenwagen das Blaulicht anmacht, Martinshorn anmacht und weiß, okay, jetzt kommt der nächste Einsatz.
Mhm. Also was ganz anderes als Verwaltungsfachangestellter zu sein.
Absolut, ja.
Wenn man dich bei Wettkämpfen beobachtet oder generell Leichtathletik verfolgt bei Wettkämpfen, dann ist es so, dass man immer eigentlich nur den Sportler für sich sieht und selten das Team dahinter. Wie ist es bei dir? Von wem bekommst du Unterstützung? Wie viele Personen stehen da so dahinter, dass du quasi tatsächlich den Sport so ausüben kannst?
Also das fängt natürlich bei Trainingspartnern an, die immer mitmachen. Das ist natürlich auch ab einem gewissen Alter, sage ich immer, ein bisschen schwieriger. Weil ich bin jetzt auch schon 33, ist es ein stolzes Sportleralter, sage ich mal. In jüngeren Jahren ist es noch ein bisschen einfacher zu sagen, ja gut, die Studenten oder jemand, der eine Ausbildung macht, macht einfach mal kurz mit. Aber irgendwann hat man doch dann eine Familie, vielleicht andere Interessen, möchte sich beruflich weiterentwickeln. Deswegen bin ich immer sehr dankbar für die Leute, die ich noch habe, mit denen ich trainieren darf. Dann natürlich auch Psychologen, Ärzte, der ganze Verband und die ganzen Sponsoren. Also es ist doch ein recht großes Team, was dahinter steht.
Mhm. Psychologen finde ich jetzt total spannend. Hätte ich überhaupt nicht erwartet. worüber wird dann so grob gesprochen? Wofür stehen die euch zur Verfügung?
Grundsätzlich eigentlich für alles erstmal. Also auch für private Sachen, die einen gerade belasten. Was natürlich sich auch auf den Sport auswirken kann. Aber die meiste Zeit reden wir natürlich über den Sport, wie man mental beispielsweise sich stärken kann. Man hat beispielsweise zwei ungültige Versuche im Weitsprung und der dritte Versuch muss jetzt sozusagen sitzen. Wie schafft man es, sich sozusagen zu konzentrieren, nicht nervös zu werden, nicht hektisch zu werden und trotzdem zu wissen, okay, ich kann das eigentlich, das hat jetzt tausendmal geklappt im Training, warum sollte es eigentlich jetzt nicht klappen? Und da versucht man sozusagen Strategien zu entwickeln, dass man wirklich auf dem Höhepunkt performen kann.
Das klingt total spannend und ist total neu für mich. Das heißt, es wird ja vermutlich auch über eventuelle Misserfolge mal gesprochen. Das heißt, da bekommt ihr auch Strategien an die Hand, wie man damit umgeht.
Absolut. Also im Sport ist es sogar öfter so, dass man Misserfolge hat. Wenn man sich so eine Trainingseinheit anguckt, beispielsweise, wir nehmen jetzt einfach mal Hochsprung, man reißt, glaube ich, diese Latte öfter, als man drüber springt. Mhm. Da muss man auch umgehen können. Und das kann man auch ganz gut aufs Leben übertragen, dass man auch, wenn man da mal einen Rückschlag hat, dass man einfach weitermacht und nicht aufgibt.
Interessant, weil man ja sonst auch immer so sehr ehrgeizig das alles verfolgt, was man macht und ja eigentlich auch möchte, dass es jetzt funktioniert, dass man dann trotzdem die Coolness irgendwann für sich entwickelt, zu sagen, ja okay, shit happens, aber jetzt geht's dann halt auch gleich wieder weiter und ich Absolut, weiß ja, dass ich das kann. Wie sieht denn so eine klassische, nennen wir sie mal Arbeitswoche bei dir aus?
Ja, also ungefähr sind es 8 bis 10 Einheiten in der Woche, das heißt, ich trainiere meistens 2-mal am Tag. Mhm. So eine Einheit dauert ungefähr 3 Stunden. So ein lockeres Warm-up ist das dabei. Dann dehnt man sich viel, damit man auch mobil bleibt. Und dann ist es so, dass man versucht, eigentlich alle Disziplinen irgendwo mal abzudecken in der Woche. Mhm. Das heißt also, wir haben 10 Disziplinen. Dafür braucht man dann natürlich auch fast schon 10 Einheiten. Mhm. Dazu kommt dann noch Krafttraining. Gewisse Sachen muss man halt öfter machen. Beispiel Werfen muss ich ein bisschen öfter machen, weil ich jetzt nicht der beste Werfer bin oder war. Und entsprechend brauche ich da ein bisschen Nachholbedarf gegenüber anderen mhm. Leuten, die beispielsweise jetzt im Sprung nicht so gut sind.
Und du hast immer einen Trainer dabei oder für jede Disziplin unterschiedliche Trainer?
Ich habe für verschiedene Disziplinen auch unterschiedliche Trainer. Also mhm. ich habe jetzt nicht den hauptamtlichen Trainer. Mach die Pläne auch mittlerweile, schreibe ich selbst, weil ich auch Sportwissenschaften studiert habe mhm. und jetzt im Master sozusagen. Ich finde, also es macht auch Spaß sozusagen, so ein bisschen halt rauszuknobeln, okay, was passt denn eigentlich sehr gut und ja, sozusagen auch mit der Erfahrung und mit dem Studium in Kombination, das ist wirklich eine tolle Aufgabe.
Mhm. Wenn du sagst 8 bis 10 Trainingseinheiten in der Woche, hast du auch mal einen Ruhetag oder ein klassisches Wochenende?
Meistens ist es der Sonntag Ruhetag und Ja. Das ist dann auch sozusagen der Tag für die Freundin, für die Freunde oder für die Familie.
Mhm. Ja. Klingt auf jeden Fall nach einer sehr vollgepackten Woche. Wie sieht's aus? Also, wenn ich mal das Gefühl habe, ich könnte mal wieder in den Urlaub, dann schreibe ich meiner Chefin eine E-Mail und reiche einen Urlaubsantrag ein. Wie machst du das? Gibt es da Phasen im Jahr?
Es gibt meistens eine Phase, und das ist direkt nach der Saison. Mhm. Ist meistens so September, Oktober, wo man wegfliegen kann. Aber man muss auch dazu sagen, wir sind mit dem Sport schon sehr viel unterwegs. Mhm. Und entsprechend ist es auch mal ganz schön, zu Hause zu sein. Ich glaube, die längste Zeit war im Jahr irgendwie 2017 oder 18, da war ich, glaube ich, 6 Monate weg. Mhm. Und das war schon sehr heftig für mich. Also sozusagen auch ohne Freunde, ohne Familie, das ist schon heftig. Man lebt wirklich aus dem Koffer im Hotelzimmer. Und das klingt immer total cool, aber es macht auch irgendwann einfach keinen Spaß mehr, sondern man will dann wirklich irgendwo mal auch mal ankommen und sagen, okay, jetzt habe ich einen Trainingsort und da konzentriere ich mich sozusagen auf meinen Höhepunkt. Dieses Rumgereise kann auch ganz schön stressig sein.
Hm. Du hast gerade angesprochen, also nach der Saison ist meistens so im September, Oktober. Das heißt, wir stehen ja jetzt kurz vor der Saison. Mhm. Und eigentlich ist ja für dich jetzt quasi schon fast Hochphase, oder? Wenn jetzt die Olympiade bevorsteht oder auch die Europameisterschaften, ist das jetzt eine Ausnahmezeit bei dir, Ausnahmezustand?
Nee, Ausnahmezustand ist es nicht. Also es macht einfach Spaß. Also man hatte wirklich den ganzen Winter, sage ich jetzt mal, geackert. Mhm. Und es sind sehr hohe Umfänge und jetzt geht es sozusagen in die Intensitäten rein. Das heißt also, wir haben viel mehr Ruhephasen, also es ist eigentlich die Spaßphase.
Ah, okay.
Also jetzt kann man zeigen, was man sozusagen den ganzen Winter über gemacht hat. Mhm. Also man hat viel mehr Pause, man trainiert jetzt nicht 8 bis 10 Mal die Woche, sondern man trainiert ungefähr 6 Mal die Woche und dann ungefähr 18 Stunden und den Rest hat man halt, was weiß ich, Pressetermine, muss zur Physiotherapie, macht noch ein paar Check-ups. Aber es geht wirklich hauptsächlich darum, dass man wirklich konzentriert, fokussiert seine Wettkämpfe absolviert.
Mhm. Und was sind so Gedanken, die dich aktuell beschäftigen?
Ja, ist natürlich jetzt bei mir so, dass man alles irgendwann wehtut. Also ich bin, wie gesagt, in einem gewissen Alter, wo man sein Tribut zollt. Und entsprechend versuche ich, alles zusammenzuhalten.
Versetzen wir uns mal in die Situation von so einem Wettkampftag. Wie bereitest du dich vor?
Meistens stehe ich 4 Stunden vor dem Start auf. Mhm. Im Zehnkampf beginnt er meistens um 10 Uhr. Mhm. Das um 6 Uhr stehe ich auf, gehe einmal kurz laufen, dehne mich kurz, mache ein bisschen Mobility, gehe zum Frühstück, mache mich dann frisch, dusche mich kurz, packe da meine Koffer für den Wettkampftag. Dann ist man eigentlich den ganzen Tag im Stadion. Hat dann auch nochmal Physio im Anschluss nach dem ersten Tag oder spricht sich nochmal mit seinem Trainer kurz, wie man den zweiten Tag angeht und ist dann meistens so zwischen 22 und 23 Uhr am Bett. Mhm. Und beginnt der nächste Tag eigentlich auch wieder um 6 Uhr. Hat also eine recht Ruhephase, Nachtphase, wobei man eigentlich eh nicht schlafen kann, aber man ist so aufgewühlt. Mhm. So viel Adrenalin noch übrig und entsprechend liegt man eigentlich nur wach und denkt so, okay, wann beginnt der neue Tag? Mhm. Ja, und dann am nächsten Tag geht das ganze Spiel wieder von vorne los, sodass man auch so um 19 Uhr, 20 Uhr dann wieder fertig ist mit allen und dann ist man eigentlich so K.O., dass man sich ungefähr eine Woche lang gar nicht mehr bewegen kann. Also das ist wirklich okay. Unglaublich.
Du hast gerade gesagt, ihr esst dann auch vor Ort. Wie wichtig ist denn eigentlich Ernährung in der Phase?
In der Phase ehrlich gesagt gar nicht mehr so wichtig. Mhm. Das spielt sich wirklich alles im Vorfeld ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein halbes Jahr mich wirklich sehr gesund ernähre, sehr bewusst mich ernähre, dann ist das viel, viel wichtiger, als was ich in diesen beiden Tagen esse. Mhm. Also der Körper hat sozusagen seine Reserven aufgebaut, er ist fit oder nicht fit und wir achten natürlich so ein bisschen drauf, dass wir unsere Elektrolyte haben, wir achten darauf, dass wir auch unsere Kohlenhydrate zu uns nehmen im Anschluss, aber während des Wettkampfs spielt das jetzt eine untergeordnete Rolle.
Hast du Routinen, die dir dabei helfen, in den Tag zu finden oder dich auf diesen Wettkampf eben vorzubereiten?
Ja, eigentlich ist das immer 1:1 identisch, was okay. Ich da mache. Also das Einzige, was sich so ein bisschen ändert, ist das Stadion oder vielleicht mhm. die Umgebung, aber es gibt immer den gleichen Ablauf mit dem Warm-up, mit dem Dehnen. Also man spricht sich kurz mit dem Trainer nochmal mhm. ab, wie man den Tag angehen möchte, aber man geht auch gemeinsam frühstücken dann, meistens direkt in dem Hotel, wo man auch übernachtet und fährt dann gemeinsam zum Stadion und dann.
Okay. Hast du dir dann für dieses Jahr selbst ein sportliches Ziel gesetzt, was du gerne erreichen würdest?
Der große Traum wäre natürlich nochmal eine Olympischen Spiele mitzumachen. Das wären mhm. dann meine dritten Olympischen Spiele. Und ja, die ersten waren unter einem schwierigen Umstand. Und zwar war da ja jetzt Zika-Virus in Brasilien. Mhm. Das heißt, wir konnten ganz, ganz kurzfristig nur anreisen. Es waren auch nicht ganz so viele Zuschauer da, weil natürlich alle Angst hatten, sich anzustecken. Dann die zweiten Olympischen Spiele waren Tokio. Hatten wir alle die Pandemie, das ja. heißt, es waren gar keine Zuschauer da und mhm. wir wurden komplett abgeschottet. Also wir waren im Vorbereitungslager in Miyazaki, in einem so einem kleinen Resort. Wir mussten einen Lastenauszug benutzen, weil wir gar nicht mit den anderen Leuten in Kontakt kommen durften. Wir haben unsere Mahlzeiten im Keller zu uns genommen, also kein Tageslicht, kein gar nichts, sondern es war mhm. einfach nur ein paar Sitzbänke aufgebaut. Ja, und sozusagen das Highlight des Tages war, das Zimmer verlassen zu dürfen und auf den Sportplatz zu dürfen. Mhm. Und dann war auch so, ja gut, Abstand halten, jeden Tag einen PCR-Test machen müssen oder so einen Covid-Test. Und da war da immer die Angst, oh mein Gott, hoffentlich ist jetzt nichts, mhm. weil wenn dieser Test positiv ist, dann wirfst du man direkt 2 Wochen in Quarantäne und durfte nicht an den Spielen teilnehmen. Und ja, da war schon die Angst mit dabei. Und jetzt Paris wäre natürlich wunderbar, mal ohne Pandemie, ohne mhm. Virus und einfach mal befreit auflaufen zu können.
Was ist das für ein Unterschied, ob Zuschauer da sind oder nicht? Was geben die Zuschauer einem Sportler beim Wettkampf?
Also Sport ist einfach Emotionen pur und wenn so ein Stadion einfach voll ist und wirklich man angefeuert wird, dann kann das unglaubliche Kräfte freisetzen. Mhm. Also es ist einfach ein tolles Erlebnis.
Du hast eben schon gesagt, dass du nachts kaum schlafen kannst, weil du so unter Adrenalin stehst. Lässt dieser Adrenalinspiegel dann kurz vor dem Wettkampf quasi... Merkst du, dass du dann irgendwie runterfährst, dass du weißt, das ist jetzt der Moment, in dem ich mich fokussiere und kannst du dann alles vergessen?
Man kann das ganz gut mit einer Prüfungssituation vergleichen. Man lernt den ganzen Tag oder mhm. die ganzen Wochen vorher von einer Uni-Prüfung. Man wird irgendwie nervöser und nervöser und nervöser, weil man nicht weiß, was kommt in dieser Prüfung drin vor. Hoffentlich habe ich das Richtige gelernt, hoffentlich klappt alles. Und wenn diese Prüfung dann losgeht, irgendwie ist alles weg dann. Also man ist irgendwie in so einer Art Tunnel drin. Mhm. Und genauso ist es im Sport auch. Sobald der Startschuss fällt, hat man eigentlich gar nicht mehr das Gefühl, dass es man irgendwo, was weiß ich, in Tokio oder in Doha auf dieser Welt in diesem Stadion performt, sondern man läuft einfach nur noch geradeaus bei diesem 100-Meter-Start und versucht möglichst schnell ins Ziel zu kommen.
Mhm. Angenommen, du hattest jetzt vielleicht gestern keinen erfolgreichen Wettkampftag. Wie motivierst du dich heute aufzustehen und trotzdem wieder hinzugehen?
Also es gibt immer wieder Niederlagen, muss mhm. man einfach so sehen. Man hat immer wieder neue Chancen und diese Chancen muss man nutzen. In London 2017 war der erste Tag bei mir ganz in Ordnung, aber ich habe auch eine oder zwei Disziplinen richtig versemmelt, zum Beispiel Kugelstoßen. Da hat einfach ein halber Meter bis Meter gefehlt und ich war natürlich in dem Moment total sauer, aber ich wusste, okay, jeder hier kann Fehler machen. Und wenn ich dranbleibe und meine Chance nutze, dann kann das trotzdem noch ein sehr gutes Ergebnis werden. Mhm. Letzten Endes geht es bei Meisterschaften ja doch nicht nur um die Punkte, sondern eher um die Platzierungen.
Okay. Und was war so dein aufregendster oder emotionalster Wettkampf bis jetzt?
Es waren eigentlich zwei Wettkämpfe. Es waren einmal die U23-Europameisterschaften. Mhm. Das war so für mich der erste große Titel, wo ich sage, wow, also jetzt, ich glaube, ich kann es schaffen, bei den Erwachsenen mit ganz vorne mitzuspielen. Da waren auch recht schon viele Zuschauer, war wirklich sehr professionell. Man muss dann vorher seine Schuhe vorzeigen, ob das alles korrekt ist. Startnummern werden kontrolliert, ob man nicht irgendwelche Werbemittel oder Musik dabei hat, was verboten ist. Zum Beispiel Handy und Kopfhörer sind verboten im Wettkampfraum, was ja verständlich ist.
Ja, okay, aber überrascht mich jetzt trotzdem, hätte ich persönlich gar nicht drüber nachgedacht, ja.
Genau, und entsprechend wird dieser Koffer kontrolliert. Man muss dann 30 Minuten vorher da sein.
Ja.
Dann wird man ins Stadion geführt, wird dann vorgestellt. Und das ist schon was ganz, ganz Besonderes, diese ganze Atmosphäre aufzusaugen. Und wenn man dann noch bei so einer Meisterschaft gewinnen kann, das war schon was sehr, sehr Tolles. Und natürlich dann auch die WM-Medaille 2017 war für mich so das Emotionalste, weil das Stadion war um 9 Uhr komplett gefüllt, was auch in der Leichtathletik ein bisschen seltener ist. Im Normalfall die Abendsessions sind immer voll ausverkauft, aber morgens um 9, da ist eigentlich nur Zehnkampf. Und aber die Leute waren so begeistert von Zehnkampf und das hat mich auch sehr gefreut.
Mhm. Ich muss noch mal ganz kurz nachfragen, die Schuhe werden kontrolliert, was heißt das?
Es gibt bestimmte Schuhe, die verboten sind.
Okay.
Mittlerweile sind ja überall Carbonplatten drin und man darf nur bestimmte Schuhe für bestimmte Disziplinen verwenden. Und gleichzeitig gibt es auch noch natürlich so eine Art Spikes, so Nägel sind unter den Schuhen drunter, damit man schneller laufen kann. Und die dürfen auch nur eine gewisse Länge haben. Man darf sozusagen auch keine bestimmten Werbemittel auf die Schuhe draufkleben, die müssen dann abgeklebt werden, sondern es darf nur die reine Marke sein.
Okay. Und Thema Kontrolle. Wie ist das denn eigentlich? Müsst ihr vorher auch zu Bluttests? Also werdet ihr auch vorher auf etwaige Medikamente untersucht?
Ja, man hat das ganze Jahr über die Möglichkeit, kontrolliert zu werden. Es gibt ein System, das nennt sich ADAMS. Da trägt man jeden Tag ein, wo man ist. Man hat sozusagen, je nachdem, ob man den allgemeinen nationalen oder den internationalen Testpool zugehört, eine Teststätte, in der man auf jeden Fall an dem Ort sein muss, an dem man angegeben hat. Und es sind teilweise echt viele Kontrollen. Das hängt aber so ein bisschen davon ab, in welcher Phase man von sich befindet oder auf welchem Level man sich bewegt. Also bei mir war das Heftigste in 6 Tagen 4 Kontrollen.
Okay, das heißt, es gibt dann eine App und da trägst du ein, ich bin heute in Koblenz.
Genau.
Okay, und dann kriegst du eine Meldung, bitte komm in den nächsten 2 Stunden.
Nein, also man wird nicht angerufen oder sowas meistens, sondern man wird wirklich ganz spontan dann letzten Endes besucht, sage ich immer. Man befindet sich beispielsweise bei der Arbeit und dann kommt derjenige in dein Büro und sagt, okay, Kontrolle. Oder man kommt zu dir nach Hause, Kontrolle. Auf dem Trainingsplatz, jetzt ist eine Kontrolle.
Das ist ja vollkommen verrückt. Okay, also ich habe heute auf jeden Fall was Neues für mich gelernt.
Das ist schon sehr streng. Ja, aber was auch gut ist, weil es ist einfach gerade Gleichberechtigung und jeder hat sozusagen die gleichen Möglichkeiten und Chancen dann und entsprechend ist das auch ein bisschen fairer alles, wenn man so kontrolliert.
Was beim Wettkampf vielleicht ja auch immer so ein bisschen eine Rolle spielt, ist vielleicht die Erwartungshaltung, die andere in einen formulieren oder stellen. Wie gehst du für dich damit um?
Grundsätzlich muss man immer festhalten, man macht den Sport ja für sich. Natürlich kommt der Druck von außen, aber wenn man zu viel Druck entwickelt, ist es natürlich sehr schwierig, auch zu performen. Das kann in gewissen Situationen helfen, um vielleicht nochmal sich wach zu rütteln. Aber letzten Endes muss man sich wirklich auf sich selbst konzentrieren, auf das, was man das ganze Jahr über gemacht hat im Training. Und das muss man letzten Endes auf die Bahn bringen.
Mhm. Du hast mal offen zugegeben in einem Interview, dass du mal an einem Punkt warst, an dem dich die Motivation schon mal verlassen hat. Trotzdem sitzen wir beide heute hier und haben eben schon über deine Wettkampfvorbereitungen auch für die diesjährige Olympiade gesprochen. Wo kam die Motivation wieder her?
Man hat natürlich ein super Team um sich einfach, was einen immer wieder auffängt. Und es gibt einfach, glaube ich, Phasen im Leben, wo man einfach selbst an sich zweifelt und sagt, okay, ergibt das hier alles noch einen Sinn? Im Moment macht es mir einfach keinen Spaß und es ist natürlich auch doch sehr repetitiv. Also man wiederholt natürlich im Hochsprung das alles sehr häufig, muss sehr oft Weitsprung, sehr oft Kugelstoß und irgendwann hat man vielleicht einfach mal wirklich gesagt, okay, jetzt habe ich mal wirklich ein paar Wochen, wo es einfach gar nicht läuft. Ich habe gerade keinen Spaß daran und dann ist es aber so, dass das Team einen auffängt und einen motiviert und auch die Trainingspartner und nochmal sagen, komm, jetzt gib nochmal alles. Und sobald der Erfolg wieder da ist und der Spaß, ja, dann läuft das auch wieder rund alles.
Also geht es quasi einem Profisportler nicht anders als allen anderen Menschen auch.
Absolut nicht.
Jeden von uns verlässt vielleicht ab und zu mal die Motivation.
Absolut.
Was würdest du sagen? Wichtig ist einfach nur, dass man wieder weitermacht?
Genau, dranbleiben und den Spaß wiederfinden. Sich vielleicht nochmal überlegen, okay, was hat mir eigentlich so viel gegeben an diesem Sport und an meiner Tätigkeit? Und wenn man sich das aber bewusst macht, daran zu arbeiten dann wieder. Okay, ich habe das Ziel, das ist vielleicht jetzt nicht kurzfristig erreichbar, aber mittelfristig oder langfristig ist es erreichbar. Und das gibt einem auch wieder Kraft.
Mhm. Was gibt dir der Sport denn?
Für mich ist es eine absolute Leidenschaft. Also für mich, ich liebe Sport zu machen, bin auch ein bisschen hyperaktiv und entsprechend muss ich mich eigentlich den ganzen Tag bewegen. Früher hieß ich immer Zappel-Philipp bei meinen Eltern, weil ich nicht still sitzen konnte. Und ja, für mich ist es einfach so eine Art Ausgleich. Also Körper und Geist müssen bei mir eigentlich immer im Einklang sein. Und der Sport kann mir sozusagen dabei helfen, dass ich mich auf meine Aufgaben auch außerhalb des Sports konzentrieren kann.
Mhm. Du sagst gerade so schön, Aufgaben außerhalb des Sports. Du bist ja auch sozial total engagiert. Du bist bei Kinder in Not mit dabei oder bist auch hier regional mittlerweile tatsächlich sehr engagiert. Hast du da ein Schema, wie du dir Projekte aussuchst oder was ist deine Motivation, dein Grundgedanke dahinter?
Ja, man hat einen gewissen Status dann letzten Endes als Sportler und es hat eine Art Vorbildfunktion. Und diese Vorbildfunktion möchte ich natürlich auch nutzen und letzten Endes auch ein bisschen was zurückgeben. Also ich finde es immer wichtig, dass man sich einfach ehrenamtlich engagiert und sozusagen, dass seine Herzensprojekte letzten Endes auch ein bisschen unterstützt. Und ja, ich versuche das so gut es geht, natürlich auch im Bereich des Sports. Bin mittlerweile auch Athletensprecher von Rheinland-Pfalz für alle Sportarten. Und es macht einfach Spaß, sozusagen den Jüngeren auch ein bisschen was an die Hand zu geben, wie sie sozusagen die Situation lösen können, wenn mal Probleme auftauchen oder letzten Endes einfach versuchen, sie sozial oder mental zu unterstützen.
Mhm. Als Athletensprecher, welche Funktion erfüllst du dann genau?
Es gibt sozusagen zwei Gremien, in denen ich drin sitze. Das ist einmal der Präsidialerschaft Leistungssport und einmal der Stiftungsrat. Bei dem einen werden letzten Endes Projekte gefördert in ganz Rheinland-Pfalz für verschiedene Sportarten und Sportler. Und da geht es darum, okay, sind diese Projekte zu verwirklichen? Welche Mittel brauchen die dafür? Welche Strukturen werden benötigt. Mhm. Wir versuchen, diese Strukturen herzustellen für die Sportler, damit auch wirklich letzten Endes performt werden kann.
Mhm. Ein wichtiger Teil für Sportler ist natürlich auch immer so ein bisschen die Sponsorensuche. Wirst du dabei unterstützt oder gehst du auch selbst proaktiv auf Sponsoren zu?
Also meistens gehe ich wirklich selbstständig auf die Sponsoren zu, weil ich finde auch wichtig, dass das Unternehmen auch mit dem Sportler interagieren kann. Also man sollte sich mit diesem Unternehmen einfach
identifizieren.
Das hat mir das Wort gefehlt, genau. Identifizieren. Und wenn der Sportler sich mit dem Unternehmen identifiziert und auch letzten Endes das Unternehmen mit dem Sportler, dann ist es super gut und man kann da letztendlich auch für das Unternehmen Werbung machen, weil letzten Endes man steht hinter dieser Marke. Man weiß, was passiert, was hinter den Kulissen passiert. Der Sportler kennt die Mitarbeiter den Sportler und das ist so ein Geben und Nehmen.
Mhm. Also fassen wir mal zusammen. Du gehst aktiv auf Sponsorensuche, du bist Athletensprecher, du bist sozial engagiert, du machst ein Masterstudium, du hast schon ein Studium und eine Ausbildung gemacht, du bist aktiv bei der Polizei und nebenher Profisportler, also was man dann halt noch so macht. Was machst du denn, wenn du mal Freizeit hast?
Ja, abschalten.
Du hast salopp gesagt, dein Hobby zum Beruf gemacht. Hast du denn eine weitere Leidenschaft, die du im Privaten dann sozusagen als Hobby noch verfolgen kannst?
Ja, ich lerne extrem gerne, warum auch immer.
Mhm.
Also ich bin extrem neugierig. Und das Problem ist natürlich, man will alles wissen, man will alles anfangen, aber man muss natürlich auch letzten Endes zu Ende bringen. Deshalb, also ich habe es versucht, ein bisschen Klavier spielen zu lernen, was natürlich extrem schwierig ist. Vor allen Dingen, weil die Hände dann oft verkrampfen, wenn man es nicht gut macht.
Mhm.
Und es ist natürlich ganz schlecht dann, wenn ich beispielsweise nochmal viele Wurfeinheiten drauf habe. Weil wenn die Finger wehtun, ist das nicht so schön.
Mhm.
Deswegen muss ich das mal so ein bisschen dosieren und dann, wenn die dann mal extrem wehtun oder so, dann lasse ich auch mal 2-3 Wochen links liegen und dann muss man wieder anfangen und wieder von neu anfangen. Also es ist schon ein bisschen schwieriger dann. Aber ja, solche Sachen mache ich schon ganz gerne.
Was gibt dir Kraft in der Regenerationsphase, wenn wir sie jetzt mal so nennen?
Ja, einmal abschalten natürlich, mit Freunden Zeit verbringen, soziale Kontakte pflegen, so ein bisschen auch, was natürlich auch total schwierig ist, wenn man so viel unterwegs ist. Und sich auch mal mit Freunden was machen, auch mal was unternehmen, ins Freibad gehen, ins Kino gehen. Also solche Sachen machen schon wirklich sehr viel Spaß.
Mhm. Wie ist das, wenn du dich hier frei bewegst sozusagen? Wirst du auch ab und zu mal erkannt?
Oder? Ja, also je nachdem, wo man sich bewegt und vor allen Dingen auch, ob jetzt ein größeres Ereignis angestanden hat. Mhm. Insbesondere jetzt, wenn Olympische Spiele angestanden haben, natürlich wesentlich vermehrt, als wenn jetzt im Winter irgendwo dick eingepackt, also dann weniger.
Was ist das für ein Gefühl, wenn man dann auf einmal in der Öffentlichkeit angesprochen wird?
Ach, am Anfang war es mir total peinlich, war total schwierig für mich, weil ich habe da einfach nur sozusagen meine Leidenschaft verfolgt, mein Hobby verfolgt und wusste gar nicht, okay, klar, ich mache das jetzt hier, weil es mir Spaß macht, aber ich habe nie wissen können, dass es wirklich andere Leute auch begeistert, sondern ich habe immer gedacht, ich lebe in meiner Blase und das ist für mich so wichtig, aber ob das jetzt für andere wichtig ist, war mir gar nicht so bewusst in dem Moment. Ja, und entsprechend bin ich da recht hoffentlich bodenständig geblieben und freue mich einfach, dass Leute sich für meinen Sport interessieren.
Ich habe letztens eine Pressemitteilung von deinem Heimatverein gelesen und da wurde in einem ganz kleinen Nebensatz über die mögliche Ankündigung eines möglichen Karriereendes gesprochen. Ist das so und wie würde es denn dann für dich weitergehen?
Es steht auf jeden Fall im Raum. Wie gesagt, mit 33 ist irgendwann leider Gottes Schluss. Nicht, weil ich nicht motiviert bin, sondern wirklich, weil der Körper einfach sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Man steht morgens auf und es tut wirklich alles weh und es ist einfach kein schönes Gefühl mehr. Früher hat man einfach mehr trainiert, intensiver trainiert und man ist aufgewacht und dachte mir so, wann geht's weiter? Und jetzt ist eher so, okay, wie kann ich die Regenerationsphasen am besten nutzen? Was kann ich noch tun, damit der Körper zusammenhält? Und ja, ich würde schon behaupten, dass jetzt in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich Schluss ist. Also entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich meine Karriere beenden.
Wie findet man sich damit ab, wenn man zugeben muss, okay, irgendwie, mein Körper hat jetzt alles gegeben, ich habe alles erreicht und jetzt muss ich leider gestehen, klappt doch nicht mehr so.
Sehr, sehr schwierige Phase, muss ich zugeben. Also da kommen oft Selbstzweifel auf und sagt, warum funktioniert das nicht mehr? Das hat doch früher auch funktioniert. Da muss ich wirklich eingestehen, dass man am gewissen Alter einfach nicht mehr hundertprozentig leistungsfähig ist gegenüber jemandem, der 22 bis 28, 29 ist. Also es hängt auch einfach damit zusammen, dass der ganze Körper sich verändert und man hat wirklich 10, 15 Jahre auf höchstem Niveau trainiert und das hinterlässt einfach seine Spuren. Das muss man einfach zugeben. Aber es gibt natürlich auch sehr viele andere schöne Bereiche im Leben, auf die man sich konzentrieren kann. Und darauf freue ich mich auch schon.
Ich glaube, was auch immer ganz wichtig ist, dass man nicht vergisst, was man alles schon erreicht hat und was man alles schon erlebt hat.
Ja.
Also, wie du selbst gesagt hast, du warst ja schon mehrfach bei der Olympiade. Jetzt steht möglicherweise die nächste wieder bevor. Also, ich glaube, das sind alleine schon Erfolge. Da muss man immer dran denken, was man schon erreicht hat. Hast du denn auch schon mal darüber nachgedacht, selber Trainer zu werden? Also neben der Tätigkeit in der Sportfördergruppe, ist das auch was, was du dir vorstellen könntest?
Auch ja, also dass man es ehrenamtlich macht, auf jeden Fall. Hauptamtlich möchte ich es ehrlich gesagt nicht machen, weil das natürlich auch wieder sehr stressig ist. Man ist sehr viel am Reisen, hat sehr ungünstige Arbeitszeiten, nenne ich es jetzt einfach mal. Die sind morgens früh, dann hat man eine lange Mittagspause und dann spät abends wieder. Und die Wochenenden sind dann meistens auch belegt mit Wettkämpfen oder mit Training. Und das ist natürlich sehr familienunfreundlich, muss man zugeben. Entsprechend kann ich mir vorstellen, dass ich es ehrenamtlich mache, so 3-4 Mal die Woche, ein bisschen was zurückgeben, das Wissen vermitteln an Jüngeren. Das wird mir schon Spaß machen.
Wie geht denn deine Familie bzw. deine Freundin auch damit um, dass du so viel unterwegs bist? Habt ihr da irgendwelche Routinen, Rituale, Regeln, die ihr so für eure Gemeinschaft gefunden habt?
Ja, also Familie ist auch oft dabei, also die reisen eigentlich immer mit, die gucken die Wettkämpfe auch gerne an. Das heißt also, meine Eltern sind oft dabei, das ist auch meine Schwester, ihr Mann war auch schon öfter mal auf Wettkämpfen mit dabei, insbesondere wenn die jetzt hier in der Region sind, aber meine Eltern kommen auch letzten Endes mit auf die ganz großen Reisen und ja, die waren eigentlich auch schon überall auf dieser Welt und entsprechend haben sie fast jedes Stadion schon mal gesehen. Und ja, meine Freundin, die ist gerade in Boston an der Harvard Medical School und deshalb haben wir gerade sozusagen eine Fernbeziehung.
Okay, das ist eine große Distanz, eine große Zeitverschiebung. Harvard Medical School hört sich jetzt auch so an, als wäre sie da durchaus gut beschäftigt am Tag.
Absolut, ja.
Es klingt auf jeden Fall so, als wäre Kommunikation bei euch das A und O.
Absolut. Also wir haben auch unsere Routinen, dass wir zu gewissen Zeiten uns immer anrufen. Das haben wir dann auf jeden Fall immer fest. Und wenn noch irgendwas ist, natürlich hat man jetzt das Telefon griffbereit und kann nochmal anrufen. Ich versuche, so oft es geht wie möglich, nach Boston zu fliegen und bei ihr zu sein. Da hat man auch super Trainingsbedingungen. Da ist ein Riesenstadion, eine Riesenhalle und die Trainer kümmern sich da auch wunderbar um einen. Also daran hat es jetzt zum Beispiel nicht gescheitert.
Hast du denn durch den Sport auch schon neue Freundschaften knüpfen können oder sind da Freundschaften entstanden, die du nicht mehr missen möchtest?
Absolut, auch international gesehen. Man telefoniert immer regelmäßig miteinander. Ich war auch oft mit einem Österreicher im Trainingslager. Er war mal bei mir, ich war mal bei ihm. Also selbst die Familien kennen wir mittlerweile in- und auswendig. Also es macht wirklich Spaß, auch so internationale Freundschaften zu knüpfen.
Mhm. Was möchtest du denn jungen, ambitionierten SportlerInnen mit auf den Weg geben, die vielleicht ähnliche Ziele verfolgen, wie du sie hattest?
Also für mich war immer das Wichtigste, Spaß zu haben, dran zu bleiben, auch wenn es mal nicht so läuft. Aber mit dem Spaß kommt doch der Erfolg. Und ich glaube, dann entwickelt sich das Ganze. Aber das Wichtigste wirklich für mich ist einfach motiviert und Spaß haben. Und dann, wie gesagt, ist es einfach ein tolles Erlebnis. Sport kann einem sehr viel geben.
Okay. Lieber Kai, ich wäre tatsächlich fast am Ende. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich habe auf jeden Fall sehr viele neue Sachen über die Sportwelt heute gelernt, die mir so gar nicht bewusst waren. Ich glaube, dem Rest hier geht es heute auch so. zum Abschluss führe ich mit jedem meiner Gäste immer noch eine kleine Schnellfragerunde durch. Mhm. Das sind einfache Entweder-Oder-Fragen.
Ja.
Und wenn du bereit bist, dann würde ich einfach loslegen.
Ich trinke noch einen Schluck.
Ja. Kaffee oder Tee?
Tee.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Nachteule.
Stadt oder Landleben?
Beides.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Action oder Erholung?
Action.
Geburtstag oder Weihnachten?
Geburtstag.
Risiko oder Sicherheit?
Risiko.
Pizza oder Pasta?
Pizza.
Träumer oder Realist?
Träumer.
Chaos oder Ordnung?
Chaos.
100 Meter Sprint oder Weitsprung?
Weitsprung.
Was ist typisch Kai?
Boah, vieles. Vielseitigkeit, Leidenschaft und Ehrgeiz.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Die Folge mit Kai heute hat mir heute sehr viele neue Perspektiven eröffnet, hat mir spannende Einblicke in die Welt eines Sportlers gegeben oder generell in die Welt der Leichtathletik. Viele Sachen kannte ich vorher noch gar nicht. Ich glaube, das hat man im Gespräch auch ganz gut rausgehört. Was ich total schön und auch gleichzeitig faszinierend fand, war die Motivation, mit der Kai über seinen Sport oder eben eigentlich auch über seinen Beruf spricht. Wie er es schafft, sich immer wieder zurückzuholen, wenn ihn die Motivation auch einfach mal verlässt. Dass man sagt, hey, come on, okay, ich habe aber noch ganz viele andere Chancen heute, das Ganze noch besser zu machen. Oder morgen ist ein neuer Tag, die Sonne wird morgen auch wieder aufgehen und ich kann das schaffen. Ich weiß, was ich geschafft habe. Und dass man sich halt einfach auch auf die positiven Dinge dann immer wieder rückbesinnt und das hervorholt und sich nicht von den kleinen negativen Sachen, die einem im Alltag vielleicht ab und zu mal passiert, runterziehen lässt, sondern immer das große Ganze im Blick hat und immer weitermacht und ja, nicht den Spaß verliert und das die größte Motivation dabei ist. Wenn ich zukünftig den Fernseher einschalten werde und große Leichtathletik-Wettkämpfe im Fernsehen verfolgen werde, wie beispielsweise jetzt die bevorstehende Olympiade bald, sehe ich das Ganze auf jeden Fall mit einem ganz neuen Blick. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie viel dahinter steht, wie viele Menschen da aktiv dran auch beteiligt sind, was die Sportler in der Vorbereitung mitmachen, wie sie sich auf einen Wettkampf vorbereiten. Ganz faszinierend fand ich auch unseren Gesprächsteil über das Thema Doping beziehungsweise eben die Kontrollen, die dahinter stattfinden. Das war mir vorher so überhaupt nicht bewusst. Ich dachte, ja, keine Ahnung, es ist jetzt Wettkampfphase und er muss jetzt in den nächsten 6 Wochen einmal die Woche zum Testen. Aber dass das tatsächlich quasi immer und überall und jederzeit passieren kann, war mir überhaupt nicht so bewusst. Und dass das ja eigentlich auch ein gewisser Stressfaktor ist, der da vielleicht immer leicht mitschwingt. Also ja, die nächste Olympiade werde ich mit ganz anderen Augen vermutlich beobachten, als ich das bisher getan habe. Ja, mein Learning aus der heutigen Folge ist auf jeden Fall: Es ist vollkommen normal und es ist auch total in Ordnung, wenn man heute mal das Gefühl hat, ich fühle mich heute irgendwie nicht so und ich möchte das heute nicht machen, dann mach es heute nicht. Du kannst es morgen immer noch machen. Das Wichtigste dabei ist, dass du den Spaß daran hast und dass du das mit Leidenschaft verfolgen kannst. Ich hoffe, das ist etwas, was ihr heute auch mitnehmen könnt. Und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder mit dabei seid und mit mir meine nächste spannende Gästin oder meinen nächsten spannenden Gast begrüßen könnt.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns doch eine Bewertung oder teil den Podcast mit deinen Freunden. Mehr sprudelnde Motivation gibt's auf Instagram. Rodius_Mineralwasser.